Ja, das Thema Evangelisation, Arbeit und Evangelium finde ich nicht ganz so einfach. Mir geht es so ähnlich, wie Johannes das erzählt hat von dem Zeugen Jehovas. Ich kannte jemand, der aus Angst Christ geworden ist. Der hatte also Angst, verloren zu gehen. Das mag ja manchmal eine Motivation sein, die auch irgendwo mitschwingt. Aber das war seine einzige, glaube ich, Motivation, überhaupt Christ zu werden. Nur die Furcht hat ihn getrieben. Und so war bei der Arbeit auch jemand, der mit allen gesprochen hat über das Evangelium. Nicht, weil es ihm auf dem Herzen lag, sondern weil er Angst hatte, wenn er es nicht tut, dass irgendwas falsch läuft. Und das ging bei ihm so weit, dass er nicht mehr gearbeitet hat, sondern noch mit Leuten gesprochen hat und dann gekündigt wurde, weil er eben nicht mehr gearbeitet hat. Das fand ich schon damals etwas komisch. Das kann es, glaube ich, nicht sein, wenn das Evangelium in die Arbeit wirkt, dass am Ende das bei rauskommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es wurden Arbeitnehmer und Arbeitgeber über Christsein und Arbeit gefragt, was sie darunter verstehen. Ein Firmenchef hat zum Beispiel gesagt, für ihn wäre Evangelium an der Arbeit, er legt eine Bibel bei sich auf den Tisch, damit jeder gleich Bescheid weiß, das ist ja nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil vielleicht was Gutes. Und dann spricht ihn mancher an und damit wäre es für ihn gut. Das wäre das, was eben für ihn Evangelium und Arbeit ausmacht. Jemand anderes meint, er würde für seine Firma, für seine Mitarbeiter beten und Gott würde auch wirken. Und das wäre für ihn damit wäre seine Pflicht erledigt sozusagen. Auch das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Es ist schön, wenn wir für die Mitarbeiter, für unsere Kollegen beten. Aber für ihn war es damit erledigt. Andere sagen, für mich ist es wichtig, möglichst viel Geld zu verdienen, damit ich dann mit dem verdienten Geld etwas Gutes tun kann. Also viel spenden, gute Sachen unterstützen kann. Das ist ihre Motivation. Und andere sagen eben, für mich sind meine Kollegen wirklich, die müssen das Evangelium hören. Das ist ja auch grundsätzlich auch richtig, aber das ist ihr Kernanliegen, was für sie Christsein und Evangelium ausmacht. Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, dass all das sicher nicht falsch ist, aber nicht das ist, was sich Gott unter Evangelium und Arbeit vorstellt, sondern dass das Evangelium viel mehr mit unserer Arbeit zu tun hat, als uns manchmal bewusst ist. Also heute ist ja erster Advent, Ankunft, wir feiern die Ankunft Gottes in die Welt. Eigentlich eines der größten kirchlichen Feste, was man feiern kann. Gott selber wird Mensch, etwas ganz Erstaunliches. Mit Advent beginnt diese Geschichte, dass Gott herunterkommt zu den Menschen, die Menschen dann am Kreuz erlöst, den Tod besiegt, in den Himmel aufsteigt, die Herrschaft bei Gott einnimmt, für uns eintritt und wir haben daran teil. Das Evangelium ist sozusagen eine Siegesgeschichte, eine gute Nachricht. Die Sünde hat nicht das letzte Wort, sondern Gott. Und dieses Evangelium, ob uns das so bewusst ist oder nicht, möchte eigentlich alles verändern. Unsere Herzen, unser Denken, unseren Sinn, den ganzen Menschen, unser Gemüt, unsere Emotionen, es will uns im Ganzen prägen. Abraham Kuypers, ein holländischer Theologe, der hat mal gesagt, es gibt keinen Quadratzentimeter im ganzen Bereich der menschlichen Existenz, über den Christus, der der Herr über alles ist, nicht ausruft, alles meins. Also nochmal, Christus ist der Herr, der über alles, was uns bewegt, ausruft, alles meins. Also alles, was du erlebst, steht irgendwie unter dem Einfluss Gottes. Dein Studium, die Schule, die Arbeit, wie ich zu Hause als Hausmann oder Hausfrau arbeite, wie ich als Rentner oder Rentnerin mich bewege, was ich tue, all das, darüber ruft Gott aus, alles meins. In diesem Bereich möchte ich mit hineinsprechen. Wir wollen uns das anschauen. Ich möchte jetzt schon mal sagen, am Ende der Predigt möchte ich euch zu einem geistlichen Schritt herausfordern, für die das möchten. Es werden Leute hier vorne sein, die speziell für euch beten. Vielleicht sagt ihr ja, so ein genereller Segen ist schön, aber mein Arbeitsbereich war vielleicht noch nicht dran oder ich habe was ganz Spezielles auf dem Herzen, ich habe vielleicht ein Problem mit einem Kollegen oder bei mir in der Arbeit ist gerade etwas schwierig. Dann kommt nach vorne, hier werden Leute sein, die werden nach der Predigt für euch beten. Es stehen auch mehrere hier, damit nicht so eine lange Schlange, wenn denn mehrere kommen, entsteht. Aber ich nehme das schon mal mit. Seid ihr nachher nicht überrascht, wenn ich das sage, nach vorne dürft ihr kommen, könnt ihr schon mal in euch gehen, ob ihr das vielleicht braucht, diesen Segen. Erinnert euch an die Predigt vom ersten Mal, wo ich gesagt habe, dass wir unsere Leute in der Gemeinde für den Kindergottesdienst einsegnen, so wichtig das ist. Aber für 45 Jahre Arbeit sind sie noch nie gesegnet worden. Und es wäre schade, wenn ihr nach Hause geht und sagt, eigentlich hätte ich das auch gerne. Also schon mal im Blick behalten, kommt am Ende. Wie verändert also jetzt das Evangelium meine Arbeit? Wir schauen uns das an. Ich habe so drei Hauptgedanken. Das erste habe ich mal übernannt. Das Evangelium verändert die Arbeit nicht unbedingt äußerlich in Anführungszeichen. Das möchte ich erklären. Also Christen geben sich hoffentlich Mühe, gute Arbeit zu machen, aber Nicht-Christen manchmal genauso, vielleicht sogar manchmal noch mehr. Gott hat also nicht nur Christen begabt, sondern die natürlichen Begabungen, handwerkliches Geschick, denkerisches Geschick, hat Gott großzügig ausgeteilt, nicht nur an fromme Menschen, sondern auch an nicht fromme Menschen. Wenn du zum Beispiel beim Zahnarzt warst und eine Zahnfüllung hattest, ist für dich nicht entscheidend, ist die Zahnfüllung christlich oder nicht christlich, weil das kann man schlecht unterscheiden, sondern du möchtest eine gute Zahnfüllung haben. Und das kann ein christlicher Zahnarzt machen, wie auch ein nicht christlicher Zahnarzt. Für dich ist die Qualität entscheidend. Und dann sieht man, die Arbeit verändert nicht unbedingt das Ergebnis, dass man sagen könnte, Christen arbeiten immer besser. Im Gegenteil, in Matthäus, in der Bergpredigt, sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 45, er, also Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das gilt auch eben für Begabung, die Menschen haben. Viele von uns haben vielleicht einen Arzt oder einen Psychotherapeuten, Freunde, die nicht Christen sind, und die machen das oft hervorragend, manchmal besser als wir selber. Und das ist nichts Schlimmes, sondern sieht man, Gott ist großzügig. Also das macht Arbeit noch nicht in erster Linie christlich oder nicht christlich. Ein zweiter Gedanke, ich glaube, das ist dann mehr die Wahrheit, das Evangelium zeigt sich in den Werten, dass Christen sich zum Beispiel fragen bei ihrer Arbeit, welcher Moral folge ich? Was wird in meiner Firma gefordert, gelehrt? Wie kann ich als Christ dazu stehen? Wie gehe ich mit dieser Moral um, die von mir gefordert wird? Das ist für Christen manchmal sehr herausfordernd und setzt dann manchmal andere Akzente, als wenn es ein rein weltliches Unternehmen wäre. In einem rein weltlichen Unternehmen geht es oft um rein Profitvermehrung, um Rendite. Und für Christen ist Rendite auch wichtig, aber nur eines von den Zielen, die für eine Firma entscheidend sein sollten. Also ein Christ hat auch moralisch einen hoffentlich weiteren Horizont, dass er manche Punkte noch im Blick hat, die vielleicht manche rein weltlich geführte Firma nicht hat. Sollte auf jeden Fall die Arbeit prägen. Man sollte sich also fragen bei der Arbeit, wenn du mal eine Arbeitsstelle hast, welche Grundvoraussetzungen gelten bei dieser Arbeit? Zum Sinn, Moral, welche Ziele herrschen hier? Wie stehe ich als Christ dazu? Und wo bin ich als Christ aufgefordert, vielleicht daran, mich mehr einzubringen, dass sich da etwas positiv ändert? Ich denke, Christen müssen nicht alles nur hinnehmen, sie dürfen auch positiv Einfluss nehmen auf das, was sie an der Arbeit erwartet, was sie herausfordert, was eben auf sie zukommt. Christen fragen sich, welche Bereiche harmonieren mit der guten Nachricht und welche Korrektur brauchen die vielleicht durch Christus? Und nochmal, und was kann ich dafür tun? Wenn ich vielleicht am Ende nur dazu komme, ich kann dafür beten, dass sich in der Firma etwas verändert, dann ist das viel, weil beten, da ist das nur eigentlich falsch. Das ist etwas, was etwas bewegen kann und prägen kann. Als Christ sollte ich mich weiter fragen, was dient Gott und dem Menschen? Was dient Gott und dem Menschen? Also Christen haben ja das Doppelgebot der Liebe, sie sollen ihren Herrn, also Gott, von ganzem Herzen lieben und dienen und ihm gehorchen. Und wir sollen dem Nächsten lieben wie uns selbst. Also wenn Christen arbeiten, ist also die Frage auch wichtig, wie ich Menschen dienen kann. Wo ich etwas Menschen mitgeben kann, das hat Folgen dafür, wie ich arbeite. Also nochmal, Christen sollten nicht Menschen sein, die in erster Linie fragen, was verdiene ich in einem Beruf? Die Frage ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig. Sondern sie sollten sich auch fragen, Herr, was sagst du zu der Arbeit und kann ich damit Menschen dienen? Ich möchte das nochmal bei dem Bereich der Mediziner deutlich machen. Es gibt bei den Medizinern eine sogenannte Landflucht, nenne ich das mal, dass viele Mediziner nicht mehr aufs Land wollen, weil dort die Arbeitsbedingungen manchmal schwieriger sind, man viel weiter fahren muss, unter Umständen weniger verdient, man eben nicht in der Stadt wohnt. Und ich sage es mal provokant, das sollte für christliche Ärzte nicht die erste Prämisse sein, zu entscheiden, wo ich hingehe, sondern die Frage, Herr, wo brauchst du mich? Wo soll ich hin und wo kann ich Menschen dienen? Das kann manchmal besser auf dem Land sein als in der Stadt. Deshalb müssen jetzt nicht alle Ärzte aus Münster wegziehen. Wir sind auch froh, dass ihr hier seid, versteht das nicht falsch. Aber die Frage muss man sich schon stellen, Herr, wo kann ich dir dienen, Menschen dienen, wo brauchst du mich? Ein weiteres, was Menschen beeinflusst, ist die Frage, welches Menschenbild wird in der Firma gepflegt? Das hat nämlich einen großen Einfluss darauf, wie ich meine Arbeit lebe. Also eine Krankenschwester hatte das erzählt von einer Koma-Patientin, die sie betreuen musste. Diese Koma-Patientin, wie das bei Koma-Patienten so ist, musste eben rundum gepflegt werden, hat nicht reagiert. Und das war eine junge Frau und die junge Krankenschwester, ihr wurde geraten, sich emotional zu distanzieren von diesem Menschen und eben die Arbeit zu tun, einfach die Arbeit abzuwickeln. Und sie hat sich geweigert und hat gesagt, ich kann nicht einfach so tun, als liegt da kein Mensch, sondern hat im Gegensatz zu den anderen Schwestern und Pflegern mit dieser Frau gesprochen, hat für sie manchmal gesungen. An einem Tag, als sie am Erntedankfest arbeiten musste, hat sie sogar mit ihr sich unterhalten, also es war eine einseitige Unterhaltung, aber hat eben gesagt, eigentlich hätte ich euch frei, aber ich bin so froh, dass ich jetzt heute mich mit dir unterhalten kann, und hat mit ihr fröhlich gesprochen. Dann klingelte das Telefon, sie drehte sich um, ging ans Telefon und als sie sich wieder umdrehte, sah sie diese Frau das erste Mal wach, hat geheult wie ein Schlosshund, hat das Kissen nass geheult, ist wieder eingeschlafen, hat sich nie mehr bewegt. Aber für die Schwester und auch die anderen Pfleger auf der Station war das ein Zeichen, hier liegt nicht nur ein Patient, nicht nur Leber oder Niere von Zimmer 5 oder so. Wir haben in Gemeinde, auf der Arbeit mit Menschen zu tun. Und es ist wichtig, man braucht eine professionelle Distanz, das ist richtig. Die darf aber nicht so weit gehen, dass Menschen nicht mehr Menschen sind. Was macht Menschen würdig? Calvin hat einmal dazu gesagt, der Herr gibt uns die Vorschrift, allen Menschen ohne Ausnahme Gutes zu tun. Und dann hat er erklärt, wie man das kann. Er hat gesagt, da kommt uns nun die Schrift aufs Beste zu Hilfe, indem sie uns lehrt, dass wir nicht auf das zu achten haben, was die Menschen aus sich selber verdienen, also ob die es würdig sind, dass ich mich um sie kümmere, sondern dass wir uns unser Augenmerk bei allen Menschen auf das Ebenbild Gottes zu richten haben, dem wir alle Ehre und Liebe zu erweisen schuldig sind. Also Calvin gibt den Ratschlag, im Menschen das Ebenbild Gottes zu sehen. Du begegnest im anderen einen Menschen, den Gott geschaffen hat. Und das ist so schnell aus dem Blick zu verlieren, glaubt es mir, dass es wichtig ist, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Vor mir ist ein Mensch mit allen Rechten, den Gott lieb hat. Und eben nicht nur eine Nummer, nicht ein Mandant, nicht eine Verbindung, die ich nutzen kann, sondern jemand, der Gott auch am Herzen liegt, den Gott eben auch geschaffen hat und der ein Recht hat, geehrt und geliebt zu werden. Also hab Mut, in den Menschen um mich herum Ebenbilder Gottes zu sehen, das wird das verändern, wie man mit ihnen umgeht. Jetzt kommt der dritte Gedanke, das Evangelium zeigt sich darin, dass wir dem Herrn dienen. Also Christen sollten eine andere Einstellung zur Arbeit haben. Das inzwischen unangenehme Wort dienen, Diakonie, Menschen Gutes tun, dienen sollte unser Antrieb sein. Ich lese einen Text, in dem geht es jetzt eigentlich um Sklavenhalten, aber das ist so ein rhetorischer Knaller, möchte ich mal sagen, den man sehr gut auf die Arbeitswelt übertragen kann. Ihr werdet sehen, ich möchte es dann auch erklären. In Epheser 6 schreibt Paulus an Sklaven und Herren und er schreibt, ihr Sklaven, Gehorcht euren Herren, ehrt und achtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, wie ihr Christus dient. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt vielmehr als Diener Christi bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Er wird jedem den verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder frei. Und jetzt kommt ihr Herr, die Herren, auch ihr Herren, behandelt eure Sklaven, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein, denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Also ich möchte jetzt nicht über Sklaven reden und über Abschaffung der Sklaverei. Christen haben leider sehr lange gebraucht, bis sie das abgeschafft haben. Aber um die Grundsätze, die Paulus Sklaven und Herren gibt, die kann man gut übertragen, finde ich, auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wenn Paulus schon von Sklaven sagt, die keine Wahl hatten, sie sollen ihre Herren achten, wie viel mehr kann man das dann von Leuten erwarten, die freiwillig in ihrem Beruf arbeiten? Wenn Gott von Sklaven Herren erwartet, dass sie mit ihren Sklaven gut umgehen, wie viel mehr kann man von Arbeitgebern erwarten, dass sie mit ihren Arbeitern auf eine gute Art und Weise umgehen? Interessanterweise begründet Paulus bei beiden Gruppen gleich. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Beide Gruppen ermahnt er nämlich, dass sie den Arbeitgeber wechseln sollen. Die Sklaven sollen in erster Linie nicht mehr für ihre Herren arbeiten, sondern für den Herrn. Sie sollen es für Gott tun. Und die Sklavenherren fordert er auf, dass sie eben auch einen Herrn im Himmel haben, selber Knechte sind und sich ihrem Herrn zu verantworten haben. Wir schauen das mal an, wenn du einmal weiterklickst. Arbeitnehmer als Knechte Christi für alle, die im Arbeitsverhältnis stehen. Was zeichnet das aus? Kannst einmal weitermachen. Wenn man das von diesen Sklaven übernimmt, geht es darum, dass Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber ehren und achten. Das heißt nicht, dass ich alles gut finden muss, was mein Arbeitgeber macht, aber ich muss grundsätzlich erstmal eine positive Einstellung pflegen und hegen, daran arbeiten. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein. Das ist damit nicht gemeint, aber ich soll ihn ehren und achten. Überlegt mal, wie ihr über eure Vorgesetzten redet, ob das auf euch zutrifft, ob wir sie ehren und achten und wahrnehmen. Höflichkeit, Respekt, Demut. Dann sagt Paulus, man soll die Arbeit mit aufrichtigem Herzen tun. Man könnte das so übersetzen mit Integrität, dass man sich auf dich verlassen kann, auf mich verlassen kann, nicht nur, wenn man uns zuschaut, sondern auch, wenn man uns nicht zuschaut, dass wir integre Personen sind, denen man vertrauen kann, weil sie grundsätzlich versuchen, vertrauensvoll zu sein und zu leben. Das mag nicht immer klappen, aber diese Grundtendenz soll uns auszeichnen. Und das Dritte, was er von den Arbeitnehmern sagt, sie sollen fleißig sein, auch wenn ihnen niemand zusieht, habe ich gerade schon gesagt. Also auch wenn der Chef aus dem Haus ist, tanzen ja die Mäuse auf dem Tisch. Das heißt eigentlich, dass wir Christen nicht unbedingt mittanzen müssen, sondern auch gerne als zuverlässig auch dann gelten können. Es gibt eine Erzählung von einem Bauern, der sucht eine Hilfe auf seinem Hof. Und da kommt ein junger Mann, der hat allerdings keine großen Referenzen. Und als er ihn fragt, warum er meint, er könnte da arbeiten, dann sagte der junge Mann nur, ich kann schlafen, wenn der Wind weht. Und das war dem Bauern zwar ein bisschen einfach, aber er dachte, naja, der Typ scheint nett zu sein. Ich stelle ihn mal an und gucke mal, was passiert. Dann hat dieser Mann eben seine Arbeit begonnen. 3 Tage später kam nachts ein Sturm. Der Bauer und seine Frau fuhren raus, auf aus dem Bett, gingen nach draußen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Interessanterweise, die Fensterläden waren festgebunden. Der Traktor, die Werkzeuge waren alle im Stall, der Stall war abgeschlossen, die Tiere waren gut versorgt, selbst die Tiere waren ruhig geblieben, es war ein Holzstoß vorm Kamin und da haben sie verstanden, was der gemeint hat, als er gesagt hat, ich kann schlafen, wenn der Wind weht, weil dieser Arbeitnehmer, auch als das Wetter gut war, so gut gearbeitet hat, dass wenn der Sturm kommt, es eigentlich gar keinen Unterschied macht. Ich finde das ein sehr schönes Bild. frag dich mal, kann ich schlafen, auch wenn der Sturm weht? Ist meine Arbeit so, dass ich auch guten Gewissens mich ins Bett legen kann und sagen kann, ich habe versucht zu tun, was zu tun ist, ohne es zu übertreiben. Aber können wir dazu eine Antwort finden? Ein letztes, was Paulus den Arbeitnehmern noch mitgibt, sie sollen ihre Arbeit bereitwillig und gerne tun. Ach, das ist doch schön, ne? Wie könnt ihr mal gucken auf der Arbeit, wie man das so handhabt, wie die Motivation ist. Das kriegt man auch nicht immer hin, aber so diese Grundtendenz, bereitwillig und gern, das fordert Arbeitnehmer heraus, finde ich. Und das ist auch durchaus gut so. Und das können wir uns heute fragen, diese Fragen mal so mitnehmen. Wie ist das bei mir? Der andere Blickwinkel, die Arbeitgeber, den sagt eben Paulus, dass euer Herr, euer und ihr Herr im Himmel ist. Er sagt also, auch ihr seid letztlich Diener, und zwar Diener Christi, Sklaven Christi. Da gebraucht er sogar das Wort Sklave, um ihn das so deutlich vor Augen zu führen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das fand ich ganz schön, von Fischen, einem dicken Fisch und ein paar kleinen Fischen. So erlebt man es in der Welt. Da gibt es manchmal diese dicken Fische, diese Chefs, die das auch sehr deutlich raushängen lassen, was man hier deutlich sieht. Aber letztlich sind beides Fische und haben eben jemanden, dem sie sich verantworten müssen. Das macht Paulus der Gemeinde in Epheser deutlich. Auch wenn ihr weltlich gesehen ein dicker Fisch seid, euer Herr ist der gleiche und ihr müsst euch ihm gegenüber verantworten, wie ihr mit den Menschen umgeht. Was bedeutet das? Was schreibt Paulus? Arbeitgeber sollen ihre Angestellten nicht einschüchtern. Also christliche Arbeitgeber sollten ihre christlichen Arbeitnehmer nicht unter Druck setzen, ihnen nicht drohen, unfair behandeln, irgendwie gegenseitig ausspielen. Das sollte christlichen Arbeitgebern so im Blick sein, wie man mit Arbeitnehmern umzugehen hat. Paulus nennt als zweites, sie sollen Angestellten nach bestem Vermögen dienen, wie es Gott gefällt. Also Arbeitgeber erwarten, dass wir ihnen dienen. Wir werden ja auch dafür bezahlt, das ist legitim. Aber Paulus sagt, auch sie sollen ihren Arbeitnehmern dienen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass man fair und gerecht und rechtzeitig zum Beispiel die Löhne bezahlt, wie man mit den Menschen umgeht, dass man nicht immer nur von den Arbeitnehmern fordert, sondern ihnen auch mal gibt. Auch da habe ich die Geschichte gelesen, wo ein Pastor erlebt, dass eine Frau seit neuem in die Gemeinde kommt, die ist nach dem Gottesdienst immer schnell weg, aber er passt sie dann mal ab und fragt, wie sie denn in die Gemeinde gekommen sei. Und dann sagt sie, ja, das hat mit meiner Arbeit zu tun. Ich arbeite bei einer großen Firma, relativ neu, hatte auch Verantwortung bekommen von meinem Abteilungsleiter und dann ist mir etwas schrecklich schief gegangen und sie hatte Angst, dass sie ihre Arbeit verliert. Und dann hat sie etwas erlebt, was sie noch nie erlebt hat, dass nämlich der Abteilungsleiter die Schuld quasi auf sich genommen hat, seinen Vorgesetzten gegenüber das so gesagt hat, dass er ja die Verantwortung gegeben hat, dass er die Schuld einfach übernimmt. Der Vorgesetzte dadurch sogar selber ein bisschen Ärger bekommen hat. Und dann hat sie diesem Vorgesetzten gesagt, also das kennt sie nicht. Sie kennt nur, dass Vorgesetzte sich die Lorbeeren einheimsen, die die Arbeitnehmer sozusagen produzieren, aber nicht bereit sind, die Fehler. Und hat sie, warum er das gemacht hätte. Und dann hatte er erst nichts gesagt, weil er sehr, er wollte sie nicht da unter Druck setzen. Und sie hat aber nicht locker gelassen. Und dann hat er gesagt, ja, dass er Christ sei. Und dass Christus eben für ihn auch die Schuld getragen hätte, die Fehler bezahlt hätte. Und für ihn wäre es immer auch ein Anliegen gewesen, Arbeitnehmer ähnlich zu behandeln, wie Christus ihn behandelt hat. Also auch mal für Leute in die Bresche zu springen, wenn es ihnen schwer geht. Und da hat sie nur gefragt, in welche Gemeinde gehen Sie denn? Und dann ist sie in die Gemeinde gekommen und später ist sie da auch zum Glauben gekommen. Das wäre schön, wenn Arbeitgeber auch sich so auszeichnen oder Vorgesetzte. Ein drittes, was er nennt, Arbeitgeber soll nicht hochmütig und herablassend sein. Es ist keine Schande, wenn Arbeitgeber den Namen der Raumpflegerin kennt, wenn er die Namen der Leute kennt, die vielleicht nur selten da sind. Im Gegenteil, Das spricht für den Charakter eines Arbeitgebers, wenn er sich auch darum Mühe macht, wenn er sich auch damit beschäftigt. Nochmal, ist das alles einfach umzusetzen bei der Arbeit, egal ob man jetzt Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ist? Ich glaube nicht. Aber das ist das Schöne, ich habe euch ja das Bild der Schmiede gezeichnet. Nee, nochmal zurück. An der Seite ist das Bild dieser Schmiede. Ich glaube, dass Arbeit eine Schmiede Gottes ist, an der Gott uns auch prägen will, wo Gott uns manchmal läutert, Dinge in unserem Leben klären will, wo er uns manchmal herausfordert, auch charakterlich verändern will. Auch das soll und kann bei der Arbeit passieren. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, Evangelium und Arbeit hat mehr damit zu tun, als nur von Jesus zu reden, so wichtig das ist, sondern es soll unsere ganze Arbeit durchdringen. Beruf sozusagen als Gottesdienst. Es ist der Schmiede, die Schmiede Gottes, wo Gott auch mich prägt, wie auch in Beziehungen, aber da wird Gott auch an mir arbeiten wollen. Jetzt kommt das Bild mit dem Fischverkäufer. Damit bin ich gleich am Schluss der Predigt. Jemand berichtet, dass sein Vater, und das wünsche ich jetzt uns, dass wir solche Leute sind, sein Vater wäre Fischverkäufer gewesen und er hätte das so mit Leidenschaft gemacht, dass er die Fische angepriesen hat. Da war eine wohlhabende Kundin, die sehr kritisch war. Er hat ihr den Fisch gezeigt und hat gesagt, diese glänzenden Augen, die schillernden Schuppen, das feste Fleisch, dass der Karpfen, also ist jetzt kein Karpfen, aber dass er so toll und wäre, der war es auch, war wirklich ein sehr guter Fisch. Und die Frau war dann eben so perplex, dass sie sagte, ich nehme ihn, auch obwohl er teuer war, weil es so eine gute Qualität war. Und da hatte sie gesagt, also Sie haben Ihren Beruf nicht verfehlt. Und dann hat dieser junge Mann über seinen Vater gesagt, das war das beste Zeugnis über den Vater, was die Frau sagen konnte. Da hat sie nämlich gesagt, mein Vater stand im vollzeitlichen Dienst für Gott als Priester, König und Prophet in der Fischbranche, in der er zur Ehre Gottes Fische aufgeschnitten hat. Und das wäre doch schön, wenn Gott das über uns sagen würde, mit deinem Beruf, er war im vollzeitlichen Dienst für Gott als Priester, König und Prophet in deiner Branche, der zur Ehre Gottes seine Dienste getan hat. Ich möchte euch herausfordern, das so als Herausforderung mitzunehmen, darüber nachzudenken, daran zu arbeiten, verantwortungsbewusst mit Freude zu arbeiten, für Barmherzigkeit bekannt zu sein, dass wir auch vergeben können, dass das, was wir erleben am Sonntag, in der Woche, auch unseren Alltag durchdringen darf und dass Scheinheiligkeit und Gehässigkeit bei uns nicht so oft vorkommen, sondern dass wir wirklich Priester, Propheten und Könige Gottes sind in unserer Branche. Ich wünsche euch dazu und mir Kraft und Gottes Segen und möchte euch jetzt gleich einladen. Wir werden gleich Musikstücke hören, damit das nicht so stille ist. Jetzt kommen ein paar Leute nach vorne. Ich möchte mal bitten, die ich genannt habe, angesprochen habe, nach vorne zu kommen. Das ist Anita, Hanneli, meine Frau, die Ältesten und mich. Am besten hier irgendwie so. Wir stellen uns hier hin, hier unten. Also ihr nicht, Entschuldigung, ich habe gedacht, wer gehört dazu. Ihr dürft spielen. Wir stellen uns hier hin und ich lade jetzt einfach ein, wer sagt, mir ist heute Morgen vielleicht bewusst geworden, mit Priester, König und Prophet ist es bei mir vielleicht nicht so, aber ich möchte das gerne, kommt nach vorne, wenn ihr sagt, ich habe was bei der Arbeit, was mich herausfordert. Lasst dafür beten, wenn ihr sagt, ich möchte mal für meine Arbeit gesegnet werden, dann tut das. Das ist ein freiwilliges Angebot, das muss man nicht tun, aber ich möchte euch einfach Mut machen, mal so eine geistliche Herausforderung anzunehmen. Vielleicht könnt ihr eure Arbeit dann anders angehen, in einem anderen Bewusstsein. Und ich lade jetzt einfach ein, nach vorne zu kommen. Wir gehen ein bisschen weiter auseinander, damit wir nicht so enge stehen. Und ihr könnt euch jemand aussuchen, zu dem ihr kommt. Also wenn keiner kommt, sind wir schnell fertig. Aber ihr seht, es sind genug Leute da. Scheut euch nicht, habt den Mut, nach vorne zu kommen. Ups. Ja, schön, dass einige das auch für sich so in Anspruch genommen haben. Aber wie gesagt, das ist ja auch freiwillig und wichtiger ist auch die Einstellung, die man mitnimmt. Trotzdem denke ich, dass es gut ist für die, die haben für sich beten lassen, dass das so geschehen ist. Ich möchte noch einmal bitten, die aus dem Gebetsteam vielleicht noch einmal aufzustehen. Die waren nämlich heute zum Teil mit auch dabei, Hanneli, Helene und Anita, wenn ihr einmal aufsteht. Das sind zum Beispiel drei Leute aus dem Gebetsteam. Es sind die anderen leider nicht da, weil die heute nicht konnten, aber draußen gibt es ein Bild, wo Leute sind, die im Gebetsteam sind. Wenn ihr also auch mal ein Gebetsanliegen habt, nach dem Gottesdienst könnt ihr diese drei Damen ansprechen, die Ältesten, mich, Jan, der ist normalerweise da auch mit dabei, hat aber gleich das Abendmahl. Also es gibt einige Leute, die dann dafür auch ansprechbar sind, wenn ihr mal auch so etwas auf dem Herzen habt. Dankeschön. Aber wir wollten es euch mal in Erinnerung rufen, damit ihr wisst, es gibt das, dass man für sich beten kann, weil das ist ja eine große Zusage, die Christen haben, dass man eben für sich beten lassen kann. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir uns mal aufstehen und das Lied gleich singen, bei dem wird die Missionskollekte eingesammelt. Also nicht deshalb stehen, damit wir besser an den Geldbeutel kommen, sondern damit man vielleicht mal sich anders bewegen kann. Und wir singen das Lied Stadt, Land, Welt, das Wort Gottes, das Evangelium zieht Kreise in unserem Leben und durch uns zu den anderen Menschen. Da greifen wir das Thema der Predigt nochmal auf. Stadt, Land, Welt.
Land, Welt, deine Botschaft zieht Kreise, gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise, alle Grenzen überwindet seine Kraft. In meinem Haus, in meiner Straße, meinem Viertel, meiner Stadt, will ich ein Zeuge sein von dem, was Gott in mir verändert hat. Ich will meinen Nächsten sehen. Ich will meinen Nächsten sehen. Stadt, Land, Welt, deine Botschaft, die Kreise, gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise, alle Grenzen überwindet seine Kraft. In unserem Kreis, in unserer Stadt und auf dem ganzen Kontinent sollen die Leute spüren, dass in uns die Liebe Gottes brennt. Gottes Bau an jedem Ort. Gottes Bau an jedem Ort. Stadt, Land, Welt, deine Botschaft, die Kreise, gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise, alle Grenzen überwindet seine Kraft. Schließlich sendet Jesus uns auch bis ans Ende dieser Welt, bis an allen Ländern sich ein großes Volk zusammenstellt. Allen Menschen gilt sein Wort. Allen Menschen gilt sein Wort. Stadt, Land, Welt, deine Botschaft, die Kreise, gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise, alle Grenzen überwindet seine Stadt, Land, Welt, deine Botschaft, die Kreise, gehet hin, so hat Jesus gesagt. Gottes Geist geht mit uns auf die Reise, alle Grenzen überwindet sein.